erinnerte ganz kurz aus Texten von Thomas Morus, Campanella und Etienne de Ruissy vorgelesen. Die Texte sind überall erhältlich. Campanella und Thomas Morus existieren in einer ganzen Reihe von Ausgaben. Den Ruissy habe ich selbst vor einiger Zeit neu rausgegeben. Und ich bin dann darauf eingegangen, dass sich in einer bestimmten Art und Weise der institutionelle Charakter von Bildung entwickelt. Denn der institutionelle Charakter von Bildung und das, was der Bildung stofflich zugrunde liegt, ist ein spezifisches Element eines gesamten Vorgangs, das hier stetig in seiner besonderen Qualität beachtet sein will. Und ich war dann darauf eingegangen, dass sie eine bestimmte Entwicklung vollzieht, bis zur Reformation im Rahmen des institutionellen Bildungscharakters, die bestimmte, zunächst scheint es so, eindeutig definierbaren Ableitungscharakter besitzt, dass zunächst einmal Schulen entstehen für begrenzte Funktionen mit einem ganz begrenzten Stoffinhalt, dass diese Schulen, die kirchliche Schulen sind, dann erweitert werden durch bürgerliche Schulen. Dies geht Hand in Hand mit der Stärkung des Bürgertums nach den Kreuzzügen, vor allen Dingen in den Städten natürlich, dass sich mit diesen Schulen gewisse, zunächst einmal sehr zögernde Veränderungen im Stoffplan erkennbar machen, dass langsam ein empirisches oder eine empirische Grundlage innerhalb des Stoffplans stärker in Erscheinung tritt, angesichts der sich entfaltenden gesellschaftlichen Bedingungen und des sich entfaltenden gesellschaftlichen Verkehrs, dass dann schließlich neben den Bürgerschulen, an dem Punkte glaube ich, haben wir stehen geblieben, die vor allen Dingen vom Stadtpatriziat gegen die Kirche durchgesetzt werden, was dann auch dazu führt, dass diese Schulen mehr oder weniger unter eine gemeinsame Verwaltung von Magistrat und Kirche geraten. Das heißt, bereits eine Mischform in der Administration. Mit der Reformation entsteht dann der staatliche Typus, der nicht mehr unmittelbar unter kirchlicher Jurisdiktion stehende Typus von Schule. Dass neben diesen Bürgerschulen ein weiterer Typus entsteht, der vor allen Dingen durch das Kleinhandwerkertum und durch die kleinen Gewerbetreibenden durchgesetzt wird. Das, was man in der Regel in der Geschichte der Pädagogik als Winkelschulen bezeichnet. Das heißt, die Schulen, in denen man Deutsch lernt, während man in allen anderen Schulen Latein lernt, weil der Markt für die Leute, die diese Schulen besuchen, eben enger ist und für den deutschen Sprachgebrauch vollkommen ausreicht, dass in diesen Schulen vor allen Dingen Schreiben, Rechnen und Lesen gelernt wird, dass sich neben den Klerikern, die Unterricht geben an den Schulen, ein eigener Lehrerstand herausbildet im Sinne einer Zunft eines Gewerbes neben anderen Gewerben des Mittelalters. Geht man davon aus, dann folgt also diese Entwicklung verschiedener Schultypen durchaus einer erkennbaren ökonomischen Notwendigkeit, einem ökonomischen Differenzierungsprozess, der sich in der Gesellschaft selber vollzieht, sowohl im Typus, das heißt im institutionellen Charakter, wie auch im Hinblick auf den Stoff, der gelehrt wird und der nun langsam nicht mehr in seinen einzelnen Aspekten der Theologie subsumiert wird, sondern eine eigene weltliche Selbstständigkeit erringt. Wobei zu bemerken ist, dass neben der institutionellen Bildung im Mittelalter die Zünfte vor allen Dingen eigene Bildungsunternehmen repräsentieren. Das heißt, dass Alphabetisierung zum Beispiel nicht nur durch die Schulen, sondern auch durch die Zünfte geleistet werden. Das heißt, das Kooperationssystem der mittelalterlichen Gesellschaft weithin auf eigene Weise zum Bildungsprozess beiträgt, etwa auch die Bauhütten, sodass dieser Prozess nicht allein durch die Entwicklung der Institutionsschule abgedeckt ist. Ich war dann an dem Punkt angelangt, dass Ich sagte, dass die ersten deutschen Grammatiken erscheinen, die ersten Rechenbücher erscheinen, die ersten Geografie- und Geschichtsbücher Ende des 15. Jahrhunderts mit dem Buchdruck etwa in Deutschland und auch in anderen Ländern auf den Markt kommen und damit sich auch der Ablösungsprozess der lateinischen Sprache vollzieht. Im Stoffplan wird das sehr deutlich, am ersten Mal deutlich im 15. Jahrhundert, in dem das Gattungsschreiber von Kulm, der eine gewisse Rolle in der Geschichte der Pädagogik spielt, Bitschin, B-I-T-S-E-H-I-N, B-I-T-S-E-H-E-N, nun den sieben freien Künsten, das heißt den sehr stark formalen, formal gerichteten und in der Sache begrenzten Stoffunterlagen der mittelalterlichen Schule, ein realistisches Alternativprogramm, vielleicht weniger ein Alternativprogramm, sondern ein Zusatzprogramm gegenüberstellt und als Zeichen der Reife bereits des weltlichen Stoffes und auch des praktisch utilitaristischen Stoffes, jetzt sieben mechanische Künste den sieben freien Künsten des Mittelalters entgegensetzt, darunter Rollbearbeitung als Bildungsfach, Waffenschmiedekunst, die wesentlichste Industrie des Mittelalters neben dem Bergbau, als Bildungsstoff, das Zentrum der Waffenschmiedekunst war nebenbei in Iserlohn, war eine ganz erhebliche Industrie dieser Art bestand, Schifffahrt, Landwirtschaft, Bergbau zum Beispiel. Das heißt, Elemente eines realistischen Alternativ- oder Zusatzprogramms zum bisherigen Stoffplan, der Ende des Mittelalters entwickelt ist. Dazu entwickeln sich die Universitäten in Deutschland, vor allen Dingen Heidelberg als erste 1385 und Köln als zweite 1388, um nur einige Entwicklungsdaten anzugeben. Die Universalität der lateinischen Sprache zerbricht damit langsam. Das heißt, die nationale Emanzipation wird von früh auf ein Aspekt des bürgerlichen Fortschritts. In Italien und Frankreich erscheinen die ersten großen Werke in der Nationalliteratur, in der Nationalsprache, wenn Sie an Dantes Göttliche Komödie zum Beispiel denken. Der Aspekt der Nationalsprache ist ganz wesentlich verbunden mit dem Versuch, einen einheitlichen nationalen Markt auch für den Warenaustausch zu schaffen. Das ist kein Zweifel. In einem Land wie England ist die nationale Zentralisation bereits so weit fortgeschritten, dass mit den Kriegen der Weißen und der Roten Rose im 15. Jahrhundert ein geschlossener Nationalstaat entsteht. In Frankreich geschieht dies erst in den Kriegen der Fronde im 17. Jahrhundert, in Italien und Deutschland, wie Sie wissen, erst im 19. Jahrhundert, dann schließlich. Aber diese Aspekte einer nationalen Emanzipation sind sehr eng damit verbunden und dementsprechend auch die Zerschlagung der universellen Sprache des Mittelalters, die nicht auf einem universellen Markt begründet war, sondern einer marktmäßig nur wenig entwickelten Gesellschaft universell übergestülpt war. Damit beginnt ein Prozess, der auch von dieser Seite her der Zerstörung einer bisherigen Universalität, der auf der anderen Seite ganz langsam im Selbstverständnis eine neue Universalität an die Stelle der Alten zu setzen beginnt, aber gleichzeitig mit der ganzen Gefahr der Notwendigkeit einer solchen nationalen Emanzipation, aber auch der Gefahren, die eine solche nationale Emanzipation in sich bringt, der Gefahr ihrer Verselbstständigung als in ihrem nationalen Charakter gegenüber dem Emanzipationsgedanken selber. Und deswegen ist es nicht zufällig, dass dann im 18. und 17. und 18. Jahrhundert die aufgeklärtesten Vertreter in Europa den Versuch machen, eine neue internationale Sprache anstelle des Lateinischen einzuführen, um eine neue säkulare Universalität fortzusetzen, wohl auch im Bewusstsein um die Gefahr, die der nationale nationale Emanzipationsaspekt für die Emanzipation selber enthalten kann. Aber das geschieht also zunächst einmal in dem somit auch die für die Entwicklung des Mittelalters und für die Bildungsentwicklung des Mittelalters außerordentlich entscheidende universelle Sprache zerstört wird. Ich würde sagen, mit geschichtlicher Notwendigkeit zerstört wird, da der nationale Emanzipationsvorgang ein notwendiger und unvermeidlicher Vorgang ist, im Aufstieg einer Klasse. Aus Gründen, der ökonomischer Zusammenhang auf der Hand liegt, aber auch mit aller Ambivalenz, die einem solchen Vorgang gegenüber einer vorhergehenden Universalität innewohnt. Wir haben dann mit der Reformation, um an diesen Punkt anzugelangen, eigentlich den Punkt erreicht, an dem die Voraussetzungen für das, was sich als Aufklärung in der Geschichte des aufsteigenden Bürgertums begreift, überhaupt erst geschaffen sind. Mit der Reformation in Deutschland vor allen Dingen, in diesem Falle besonders in Deutschland, weil Deutschland einer der Ausgangspunkte der Reformation ist, eines Prozesses, der bereits lange vorher vorbereitet war und hier dann offen zur Auslösung kommt, vor allen Dingen mit dem Versuch, nun allgemein bereits ein weltliches Schulwesen, das heißt ein von der Kirche unabhängiges, in Deutschland unter die Territorialherrschaft gestelltes Schulwesen einzuführen. Es sind die ersten Elemente da, jedenfalls gesetzgeberisch, wenn auch noch nicht realisiert, eine obligatorische Bildung für alle zu schaffen. In der Tat dauert es noch sehr lange, bis diese obligatorische Bildung für alle dann realisierungsmöglich wird. Aber der Gedanke ist deutlich artikuliert, mit der Reformation zum ersten Mal deutlich artikuliert. Er wird artikuliert mit den Sendschreiben Martin Luthers von 1520, 1524 und 1530 an den christlichen Adel deutscher Nation 1520, an die Ratsherren aller Städte deutschen Landes 1524 und dann mit dem ganz entscheidenden Sermon Luthers 1530, der Sermon, dass man die Kinder zur Schule halten soll. Der Sermon, dass man die Kinder zur Schule halten soll, der den Gedanken der allgemeinen Schulpflicht bereits enthält. Und es ist bezeichnend, dass der Stoffkatalog neben der Säkularisierung der Institution, der Bildungsinstitution und ihrer Unterstellung unter das Territorialprinzip, der Stoffkatalog gerade in der deutschen Reformation vornehmlich realistische Stoffe enthält, das heißt, dass Handwerk gelernt werden soll, dass Mathematik gelernt werden soll, Naturwissenschaften gelernt werden soll, Erdkunde gelernt werden soll, Geschichte, Leibeserziehung und bei Luther werden in einem bescheidenen Umfang Frauen, Mädchen bereits in den Bildungsprozess mit eingeschlossen. Das alles zeigt, dass der dass die Entwicklung der Institutionen weit fortgeschritten ist, dass das empirische Bedürfnis jetzt beim deutlichen Durchbruch des Frühkapitalismus außerordentlich zur Reife gelangt ist. Gleichzeitig wird mit der Reformation ein neuer Typ von Bürgerschulen geschaffen, vor allen Dingen durch Melanchthon, ein protestantischer Gymnasiumstyp, der praktisch bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts unverändert bestehen bleibt und dem dann später durch die Jesuiten ein entsprechender katholischer Institutionstypus gegenübergestellt wird. Ich würde sagen, mit Luther wird eine deutliche Zäsur in dieser Entwicklung nun auch offen erkennbar. Aber es wird eine zweite Zäsur bereits mit Luther erkennbar, eine Zäsur, die den Abschied zur mittelalterlichen Welt und ihrer Gesellschaftsverfassung ankündigt, deutlich macht, jetzt auch politisch macht, ganz zweifellos auf dem Hintergrund der entwickelteren Bedingungen. Zweitens aber einen ersten Bruch, dass die bis dahin weithin Hand in Hand gehende Emanzipationsauseinandersetzung oder der bis dahin weithin Hand in Hand gehende Emanzipationskampf von aufsteigendem Bürgertum und proletarischer Landarmut, der das Mittelalter kennzeichnet, deutlich zerrissen wird. Im nächsten Jahr werden wir das 450-jährige Jubiläum des Großen Deutschen Bauernkrieges feiern. Hier wird zum ersten Mal deutlich, wie sich die aufsteigende bürgerliche Klasse aus ihrer Allianz mit dem Landproletariat löst. Das ist vorher natürlich schon erkennbar gewesen, ohne dass ich hier darauf eingehen kann. In der Hussitenbewegung etwa werden sehr deutlich die verschiedenen Positionen der darin verbundenen Bündnispartner erkennbar. Mit der deutschen Reformation wird dies dann so entscheidend akzentuiert, dass in dem Augenblick, als die Wiedertäufer in Münster eine eigene Regierung errichten und die Stadt Münster belagert wird, Protestanten und Katholiken sofort einen gegenseitigen Frieden schließen, um zunächst einmal die Wiedertäufergefahr zu beseitigen. Das heißt, dieser Bruch ist ganz offensichtlich und wird dann schließlich in den kommenden Jahrhunderten immer stärker. Vor allen Dingen in Deutschland immer stärker. Das heißt, die Distanzierung dieses Bürgertums von der proletarischen Bewegung. In Frankreich und England geschieht das nicht so stark akzentuiert und sind die Verhältnisse in dieser Hinsicht komplizierter. Wir haben also einen sehr hohen Reifegrad von Bildungsinstitutionen mit der deutschen Reformation, und man kann sagen, dass institutionelle Bildung in Deutschland nun auch bedingt durch die territoriale Konkurrenz am weitesten vorangetrieben wird. Gleichzeitig wird früh bereits in der deutschen Bildungstheorie der Gedanke entwickelt, den man so verstehen kann, dass institutionelle Bildung, Bildung also, die einen systematischen Zwangscharakter annimmt, und notwendigerweise einen systematischen Zwangscharakter annimmt, als Kompensation für fehlende politische Lösungen betrachtet. Das heißt, in Deutschland und in der deutschen Bildungsentwicklung wird bereits mit der Reformation anfänglich Bildung als Surrogat, Bildung als Ersatzlösung für die nicht ausgetragene politische Auseinandersetzung betrachtet, während in England und vor allen Dingen in der französischen Utopie des 18. Jahrhunderts Bildung von daher einen ganz anderen Akzent erhält. Bildung wird in Deutschland also integriert in die gesellschaftliche Entwicklung sehr früh und wird als ein entscheidender Weg begriffen, um Verhältnisse, Bedingungen und Menschen zu verändern. Und so sicher es ist, dass die Bildungsinstitution, insofern ist nicht alles daran falsch, die Bildungsinstitution selber dialektisch betrachtet dieselben Widersprüche in sich enthalten muss, die die Gesellschaft selber enthält, so ist es sicher, dass die Bildungsinstitution eher als die allgemeine Arbeit, die in der Gesellschaft geleistet wird oder die außerhalb Institutionen dieses Charakters geleistet wird, diese Widersprüche, die sie enthält, paralysieren kann. Ein Wort noch zu Luther. Es ist so, oder das kann ich vielleicht später sagen, aber wenn man noch einmal zurückgeht, dann ist es sehr interessant, dass mit der Zeit der Reformation, in der also Bildungsinstitution, Bildung bereits als anhebende Zwangsveranstaltung, Verweltlichung des Stoffes sehr weit fortgeschritten sind, nun im Ausgang der proletarischen Massenbewegung des Mittelalters ebenfalls ein neuer Bildungstypus entwickelt wird. 1526 ist der große Täuferkongress in Nikolsburg an der heutigen österreichisch-tschechoslowakischen Grenze. 1528 bereits treffen sich Zehntausende von Menschen dort, um kommunistische Kommunen oder um Kommunen zu organisieren, religiös-kommunistische Kommunen zu organisieren, mit denen ein voll entwickeltes Bildungssystem in Verbindung mit produktiver Arbeit in Erscheinung tritt, in Verbindung mit Betreuung der Kinder von ihrer Geburt an durch die Gesellschaft. Und das zeigt bereits einen erstaunlich hohen Grad von Rationalität und Organisation, wird dann völlig vernichtet. Es bleibt praktisch nichts davon übrig, weil die Auseinandersetzung in den deutschsprachigen Gebieten mit diesen Bewegungen mit einem solchen Grad an Vernichtungsintensität geführt wird, dass praktisch, kann man sagen, kaum jemand überlebt, der daran aktiv teilnahm, und auch die historischen Dokumente dementsprechend verfälscht oder nicht mehr vorhanden sind. Entwickelt also das Bürgertum einen sehr hohen Grad von institutioneller Reife. So ist es gleichzeitig ist dieses begleitet von einem neuen Ansatz zu einem Bildungsverständnis, das sich auch organisiert und das über die Massenbewegung des Mittelalters kommt und sich nicht weiterentwickeln kann, weil es geschichtlich abgeschnitten ist. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man also sehr deutlich dabei berücksichtigen muss. Es gibt einen weiteren Aspekt dieser Massenbewegungen, der sich nun gegen Bildung und Institution überhaupt richtet und der ganz sicherlich auch mit der proletarischen Lebenssituation verbunden ist, aber sich gleichzeitig utopisch gegen jede Institution überhaupt richtet, die Vertreter der extremsten Richtungen der Wiedertäuferbewegung und der Bewegung, die etwa durch die Zwickauer Propheten zur Zeit der deutschen Reformation charakterisiert ist, wenden sich gegen jede Institutionalisierung von Bildung überhaupt, versuchen also nicht eine eigene Alternative gegenüber der nun sich entwickelnden bürgerlichen Bildungsinstitution zu schaffen, sondern verzichten auf diese Alternative mit der Begründung, das liegt auch historisch ganz eindeutig vor, dass alle Bildung, die sich institutionalisiert, eine Fortsetzung von Herrschaft über den Menschen sei und dass ihrer Ansicht nach die Zeit gekommen sei, alle Herrschaft, damit auch Herrschaft qua institutionalisierter Bildung zu beenden. Wir haben einige Zeugnisse darüber, dass Lehrer, die dieser Bewegung angehörten, ihre Schulen schlossen, mit der Begründung, dass die Zeit der Verfügung über den Menschen jetzt ein Ende habe und es eine völlig neue, von aller Institution absehende Form von gesellschaftlicher Erziehung. So würden wir heute sagen, das wird in ganz anderen Begriffen ausgedrückt, an die Stelle aller Institutionalisierung innerhalb der Gesellschaft treten sollte. Das ist also die Situation, die am Ausgang der bürgerlichen Aufklärung besteht, der Durchbruch der bürgerlichen Klasse mit der Reformation und auf der anderen Seite das immer deutlicher werdende Charakteristikum des Zerbrechens der Allianz, die über Strecken des Mittelalters bestanden hat, zwischen Bürgertum und Landarmut und ebenfalls der sehr charakteristische Unterschied in dem Anpacken des Institutionsproblems und des Bildungsproblems durch die verschiedenen politischen Faktoren, die in diese Entwicklung eingehen und von denen sich nur ein einziger Faktor, nämlich der bürgerlichen Welt, des aufsteigenden Bürgertums historisch durchsetzen kann. Mich hat also diese Frage immer wieder interessiert, weil es sehr stark der Reifegrade, nicht einfach nur utopische, im landläufigen Verstand, sondern sehr große Reifegrade dieser Bewegung der mittelalterlichen Landarmut gibt, von den Albigenser- und Katharerkriegen bis hin zu entwickelten und höchst rationalen Programmen des englischen Bürgerkrieges, ob diese Entwicklung zwangsläufig und unter allen Umständen zum Abbruch verurteilt war oder nicht. Das heißt, ob die historische Notwendigkeit so stark war, dass sie, um mit Marx zu reden, weil erst die völlige Reife der Produktivkräfte die universelle Entwicklung der menschlichen Produktivkraft erlaubt, in einem vorindustriellen Stadium notwendigerweise scheitern musste, oder ob diese Notwendigkeit geschichtlich doch nicht so stringent besteht, als wir in der Regel annehmen. Es gab ja nebenbei auch anderwärts, etwa im Inkastaat Perus, das spielt dann für die französische Utopie des 18. Jahrhunderts eine sehr große Rolle, vorentwickelte Formen kollektiver Verfassung mit einem zum Teil sehr hohen Reifegrad. Rückwärts erscheint alle Geschichte als Notwendigkeit, das ist ihre Eigenschaft. Retrospektiv ist alles, was gewesen ist, erscheint als notwendig so gewesen. Nur das, was vor uns steht, enthält einen Spielraum von Freiheit. Ich kann die Frage nicht beantworten, aber sicherlich hängt sie damit zusammen mit der anderen Frage, ob es heute Ländern mit einem relativ wenig entwickelten Grad der Produktivkraftentwicklung gelingen kann, eine kollektive Verfassung inhaltlich zu gewinnen. Sie hängt nicht voll damit zusammen, denn natürlich stehen diese Länder, die ich eben angesprochen habe, in einem dialektischen Zusammenhang schon durch die Geschichte des Kolonialismus mit den hochindustrialisierten kapitalistischen Gesellschaften. sodass man diesen dialektischen Zusammenhang nicht ignorieren kann. Das ist mir völlig klar. Und es ist mir auch völlig klar, dass alles, was unter bestimmten begrenzten Bedingungen versucht wird, auch wieder der Geschichte abgegolten werden muss. Dennoch könnte ich diese Frage nicht endgültig beantworten, wenn ich daran denke, einen wie hohen Reifegrad hier eine neben der bürgerlichen Entwicklung dahingehende Bewegung erreicht hat und welchen Grad von Selbstverständigung trotz ihrer großen Schwierigkeiten sich zu artikulieren, weil die Sprache der Massen stumm ist, so ist das doch eine ganz übergewöhnliche Tatsache, die man sich vielleicht neu einmal vorlegen sollte, ob man wirklich von einem so an der europäischen Geschichte allein orientierten Bild der Entwicklung ausgehen kann. Das heißt, dass Industrialisierung und Entwicklung der Produktivkräfte als Conditio sine qua non vorausgesetzt werden, um neue Formen kollektiver Gesellschaftlichkeit auch im Bereich der Bildung entstehen. Nun, ist dies der eine Gang der Dinge? Ist dieser Gang der Dinge so, dass man sagen kann, dass doch zu einem recht hohen Grade die Entwicklung jedenfalls der nun mehr und mehr bürgerlichen Institutionsschule zu Ausgang des Mittelalters ökonomischen Notwendigkeiten ableitbar folgt aus dem Interesse der Feudalen, des Patriziats, der Zünfte, der Kleinhandwerker und so fort. So geht gleichzeitig eine andere Entwicklung vor sich, die, glaube ich, pädagogisch nicht uninteressant ist und die man gleichzeitig mit ins Auge fassen muss und über die ich gleichfalls bei der Vorbereitung dieser Vorlesung oft nachgedacht habe. Es ist wahr, dass der eine Strang deutlich macht, dass die Institution selber die Entwicklung ihrer stofflichen Basis durchaus ableitbar ist mit festmachbarer ökonomischer Notwendigkeit, ökonomischem Interesse, herrschaftlichem Interesse, das sie dem ökonomischen Interesse verbinden. Auf der anderen Seite ist die Bildungsgeschichte des Mittelalters und gerade diejenige, auf die der Aufklärung vorausgeht, nicht so ohne weiteres in dieser linearen Weise ableitbar, sondern sie zeigt auch noch einen zweiten Strang. Das heißt, diese Entwicklung ist auf der einen Seite fassbar mit den Kategorien eines normalen Ökonomismus. Sie ist auf der anderen Seite nicht ohne weiteres fassbar mit den Kategorien eines normalen Ökonomismus, wenn man an die Entwicklung der entscheidenden Begriffe und der später auch für die Aufklärung entscheidenden Begriffe in der mittelalterlichen Welt denkt. Um es anders auszudrücken, in der Regel gehen wir davon aus, dass das Empirische zur Abstraktion drängt. Das heißt, wenn die empirischen Verhältnisse reif genug sind, gewähren sie ihren Begriff. Und wir gehen auch in der individuellen Pädagogik in der Regel davon aus, wenn wir es mit einem Kinde zu tun haben, langsam auf Erfahrungen und auf breiter werdenden Erfahrungen Begriffe aufzubauen, was völlig richtig insofern ist, als erst auf der Grundlage einer solchen Erfahrung der Begriff brauchbar instrumentalisiert in seiner möglichen Inhaltlichkeit und in seinem Bezugssystem festlegbar wird. Ist das partiell richtig? Und ist es auch partiell richtig, dass wir annehmen, dass Begrifflichkeit erst mit dem wachsend abstrakten Charakter möglich ist, der Gesellschaft möglich ist. Das heißt, dass unsere Nomenklatur von Begriffen in ihrer Anwendbarkeit und in der Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen, durch ihre Relevanz zum Abstraktionsgrad der Gesellschaft selbst bestimmt ist. So ist auf der anderen Seite richtig, dass die entscheidende Nomenklatur begrifflicher Abstraktheit, und zwar in ihrer Folge höchst politisch bedeutsam, im Mittelalter bereits sehr früh entwickelt. Die ersten mittelalterlichen Schulen haben ja nur sehr wenig Material zur Verfügung, empirisches Material. Die Gesellschaft schläft noch, nicht wahr? Sie ist die Gesellschaft, die im Naturalzustand verharrt und die ihre eigenen Ressourcen noch nicht zum Bewusstsein bringt. Es sind im Grunde also ganz wenige Übungsgegenstände, an denen sich das mittelalterliche Denken früh entwickelte. Wenige Übungsgegenstände. Nicht, dass diese Übungsgegenstände und nicht, dass etwa die frühmittelalterliche Schule keinen funktionellen Bezug gehabt hätte. Natürlich hatte sie den im Hinblick auf die Theologenausbildung, die Juristenausbildung und so fort. Und dennoch wird mehr erkennbar als nur ein solcher funktioneller Bezug. Die Frühgeschichte der mittelalterlichen Bildung ist fast gekennzeichnet durch einen Grad höchster Abstraktion und durch eine ewige und unendlich mechanische Repetition dieser abstrakten Bildung. Das heißt, was einem zunächst einmal auffällt, ist, dass Bildung auf dem Hintergrund dieser ungeheuren Sinnlichkeit des Mittelalters, nehmen wir auch sexuellen Sinnlichkeit, die wir uns heute nicht mehr vorstellen, da unser ganzes Denken durch die Entwicklung des Industriezeitalters bestimmt ist und durch die bürgerliche Askese, dass auf dem Hintergrund dieser Sinnlichkeit, dieses einfachen Daseins in sinnlicher Wahrnehmung, und das erst optisch nicht mit dem Beginn einer industriellen, frühindustriellen Rationalität durchbrochen wird, das heißt durch den rationalen Charakter, den die Gesellschaft selber gewinnt, der nun zu neuen Formen der Askese zwingt und diese alte Sinnlichkeit negieren muss. Das wird optisch deutlich durch die Bilderstürmer während der Reformation, die also die mittelalterliche Kunst vernichten, das heißt auch einen demonstrativen Akt vollziehen durch die fassbare Greif, in der Vernichtung der fassbaren und greifbaren Sinnlichkeit, dass sich die frühe mittelalterliche Bildung von vornherein als absolute, als äußerste Dichotomie, als äußerster Gegensatz von Geist und Natur kennzeichnet. Das heißt, diese Sinnlichkeit des Lebens vollkommen negiert und gleichsam in einer leeren Abstraktheit vor sich. In einer leeren Abstraktheit, sagte ich, in klösterlicher Abgeschlossenheit, unendlichen Übens am Begriff, unendlichen Übens an der Klaviatur der Begrifflichkeit. Das heißt, Geist und Natur fallen hier zunächst einmal ganz offenbar völlig auseinander. Sinnlichkeit und Begriff fallen völlig auseinander. Der rationale Bedürfnischarakter der Gesellschaft existiert noch nicht, weil die bürgerliche Gesellschaft sich erst im Spätmittelalter an der Basis durchzusetzen und diese Basis wirklich zu prägen beginnt. Es ist also noch gar keine Empirie da, im Grunde, die diese Abstraktheit notwendig macht. Wie gesagt, dieses ewige Üben am Abstrakten, dieser radikalen Entsinnlichung, die im Bildungsprozess durchgeführt wird, dass man sich fragen muss, wieso etwas kommt. Und da ich nicht glaube, dass das zufällig kommt, und da ich nicht glaube, dass das allein begründbar ist dadurch, dass eben sehr wenig Unterrichtsmaterial vorhanden war und dieses wenige Unterrichtsmaterial zum großen Teil aus der antiken Welt stammend eben diese Übung am abstrakten Begriff nahegelegt hat, diese ewige Diskussion über Kategorien zum Beispiel, bis in die logischen Spitzfindigkeiten, die wir kennen und über die wir oft genug lachen, dass man sich an der Sorbonne stritt, welches Geschlecht die Engel hätten, dass der Mensch offenbar auch im Prozess seiner eigenen Bildungsgeschichte sein Jenseits braucht, um sein Diesseits bewahren zu können. Das heißt, dass die Hinaustransponierung in eine noch leere, abstrakte Welt die Voraussetzung ist, dass Erfahrung überhaupt Erfahrung werden kann. Das heißt, dass nicht die einfache Erfahrung zum Begriff trägt, sondern dass Erfahrung überhaupt ein Begriff ist, der damit erst legitimiert werden kann, dass man das Erfahrene zu verarbeiten vermag. Alles andere verbleibt im Bereich reiner Sinnlichkeit. Das heißt, wenn Sie es auf die heutigen Verhältnisse transponieren, dann werden 10.000 Erfahrungen eines Arbeiters nicht zu einem Begriff von Geschichte drängen, sondern dieser Begriff ist ein eigener qualitativer Sprung. Und dieser qualitative Sprung der Schaffung einer Begrifflichkeit, der geschieht im Mittelalter sehr früh auf der Grundlage sehr begrenzter empirischer Bedingungen. Und in dem Augenblick, als diese empirischen Bedingungen reif werden, ist bereits die Begrifflichkeit voll entwickelt, um wirkliche Erfahrung überhaupt erst möglich zu machen. Das heißt, um ein Bündel durcheinandergehender sinnlicher Eindrücke zur Erfahrung zu verarbeiten, was nichts anderes bedeutet, als sie mit einer allgemeinen Begrifflichkeit verbinden zu können, sie interpretieren zu können, sie auf ihre Bedingungen hin untersuchen zu können. Das heißt, hier läuft nicht ein einziger Prozess, mit dem sich die Schule einfach nach den Bedürfnissen von Bürgertum und Kleinhandwerk in ihren Lehrplänen entwickelt, sondern hier läuft noch ein anderer Prozess der Vorbereitung des menschlichen Geistes auf eine Empirie, die weithin noch gar nicht da ist. Man könnte sagen, ein Zukunftsprojekt, das sich in der Geschichte selber vollzieht. Und auch Zivilisationen, die einen hohen Grad von Begrifflichkeit, auch Planbarkeit besitzen, gilt das eigentlich ganz allgemein. Das gilt für die chinesische Zivilisation, das gilt für die unendlichen Diskussionen in den Talmud-Schulen des Judentums, der Ghettos oder der Ghettis, in denen es überhaupt keine reale Entsprechung für diesen Formalismus gab. Und gleichzeitig ist dieser Formalismus eine gewaltige intellektuelle Vorbereitung auf eine wie auch immer geachtete Realität und um diese Realität unterwerfen zu können. Das heißt, die unendliche Abstraktionsübung des Mittelalters ist die Vorbereitung auf Verfügbarkeit und Freiheit und Freiheiten der Geschichte. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad ist eine Verselbstständigung des Geistes gegenüber der Materie notwendig, um die Verbindung von Geist und materieller Basis erst zu können. Und genau das zeigt die Bildungsgeschichte dieser Jahrhunderte, dass diese Verselbstständigung geschieht und dass diese Verselbstständigung, die natürlich nicht einfach ein völlig belangloser und völlig von allen Bedingungen unabhängiger Vorgang ist, aber eben doch ein Vorgang von relativer Verselbstständigung gegenüber dem empirischen Bedürfnis, den Menschen fähig macht, eben diese Erfahrungsprozesse, mit denen er dann zu tun hat, diese Erfahrungsprozesse zu bewältigen, in dem Augenblick, in dem die empirischen Bedingungen reif sind, sind die Kategorien schon da, um diese empirische Bedingung zu bewältigen. Das scheint mir dabei außerordentlich interessant und nicht einfach von der Hand zu wischen zu sein, gegenüber einem wie auch immer selbstevidenten Prozess von Erfahrung, aus dem sich dann die Begriffe früher oder später mehr oder minder durch eigene Prozesshaftigkeit herauskristallisieren. Hier geschieht also die Entwicklung des Begriffes in einer relativen Eigenständigkeit, um überhaupt den Begriff auf die Wirklichkeit anwenden zu können, um ihn zu einem Machtinstrument machen zu können. Wie das geschieht, darauf will ich im Einzelnen nicht eingehen, das ist zum Teil dramatisch. In der großen mittelalterlichen Auseinandersetzung über Sprache, die lange andauert im sogenannten Universalrechtsstreit, geht es nur um eine einzige Frage, die zunächst einmal rein begrifflich abstrakt erscheint. Nämlich um die Frage, inwiefern der Begriff eine allgemeine Realität habe oder nicht. Das heißt aber schließlich, inwiefern der Begriff Mensch eine allgemeine Realität hat und eine primäre Realität oder das Individuum Mensch. Das heißt, hier wird in der Frage der logischen Verhältnis, des logischen Verhältnisbezuges der reinen Begrifflichkeit gleichzeitig, ohne dass die Autoren sich dessen selber immer bewusst waren, ein ganz entscheidendes Problem nach dem menschlichen Seinsgrund mit abgehandelt. Nämlich, ob das, was im Begriff allgemein in Erscheinung tritt, etwa als Mensch, die primäre Realität und damit auch die primär zu verwirklichende Realität der Geschichte ist. Sie können daran sehen, wie eine Vorbereitung dieser Art, die zunächst noch im luftleeren Raum zu geschehen scheint, ohne Wissen ihrer Urheber selbst, alle Elemente eines entscheidenden kategorialen Bestandes enthält, der überhaupt erst auf eine kommende und werdende Geschichte angewandt werden kann, im Augenblick noch gar nicht anwendbar war und wie dieser notwendige Prozess vorausgeht, auf den offenbar hier als einer historischen Erscheinung nicht einfach Zufälligkeit zuzusprechen ist. Und wenn man das anders sieht und auf die Erziehung des einzelnen Individuums sieht, dann heißt das, dass der Begriff, der vermittelt wird, nicht unmittelbar durch eigene Wahrnehmung gedeckt sein muss. Dass Bildung des Menschen Elemente, antizipierende Elemente enthalten muss, die auch wenn sie zunächst leer bleiben oder nur geringfügig gefüllt werden können, oder nur über Vermittlungsprozesse an eigenes Erleben anfließen können, sehr früh gelehrt werden müssen, weil damit überhaupt erst die Begrifflichkeit in die Hand gegeben wird, um dann der wachsenden eigenen Erfahrung den Charakter wirklicher Erfahrung geben zu können. Das heißt, nichts scheint mir falscher als jene These der Reformpädagogik, wenn man es also hier an der Geschichte des mittelalterlichen Bildungsprozesses einmal vergleicht und dieses eigene Element von Notwendigkeit, die er enthält, als so lange zu warten, bis jemand nach dem Begriff fragt. Er fragt nie danach. Keiner, den man erziehen soll, fragt in der Regel von selbst danach, wenn man diese Begriffe nicht sehr früh selbst auf die Gefahr hängt, dass sie nicht voll verstanden sind, mitgibt, um sie dann nachher in ihr widersprüchliches Verhältnis zur Wirklichkeit zu setzen und damit überhaupt erst jenen Widerspruch möglich zu machen, der Bildung zu einem Agens im geschichtlichen und im individuellen Prozess machen. Insofern finde ich also, ist das nicht ganz unsinnig, was man daran liest, daran lernen kann, so sehr es mancher allgemeinen These heute widerspricht. Ich sagte, um darauf zurückzugehen, die Denkformen, das Kategoriensystem, auch wie es zur Bewältigung menschlicher Geschichte notwendig ist, ist also sehr hoch und sehr früh entwickelt, sodass bereits ein entwickeltes System von Begriffen auf die sich nun entfaltende Wirklichkeit ansetzen kann, um sich ihr voll zu verändern. Sie verstehen es sicherlich richtig so, dass man nicht irgendwelche Begriffe, zu denen man überhaupt gar keine Beziehung haben kann, vermitteln soll. Aber das Bezugssystem für einen Begriff muss nicht voll ausgereift sein. Das heißt, Bildung ist auch ein Prozess, Dinge vorzuziehen, um damit überhaupt zukünftige Möglichkeiten zur wirklichen, zur qualitativ menschlichen Erfahrung machen zu können. Das ist auf dem Gebiet der Musik, wer sich dafür interessiert, gerade von dem Sinn solcher formalen Strukturen auch, großartig in Béla Bartóks Mikrokosmos für junge Leute, die Klavier lernen wollen, nun auf einem ganz anderen Gebiet ausgeführt. Dass man also nicht mit irgendeiner Gefühlssache anfängt, dem Gebet einer Jungfrau oder was auch immer der Einzelne ausdrücken möchte, sondern dass er unter dem Anspruch einer Begrifflichkeit gestellt wird, an der er sich abarbeiten muss, auch wenn er diese Begrifflichkeit sich noch nicht voll aneignen kann. Insofern sind hier also zwei Prozesse, die man dialektisch zueinander in Beziehung setzen muss. Der Prozess, der mit der ökonomischen Entwicklung gleichzeitig verläuft und der Bildungsprozess hier in Betracht kommt. Der Prozess, der sich bis zu einem gewissen Grade verselbstständigt, sich sogar von der unmittelbaren Bedingung, aus der er entsteht, zu entfernen scheint, um eine Verselbstständigung des Begriffs möglich zu machen, um dann nachher in dieser Verselbstständigung sich seiner eigenen Bedingung neu und nun anders verbinden zu können. Ich sagte mir, der Reformation ist eine Zäsur. Sie ist doch da. Dies erreicht einerseits mit der völligen Negation auch vieler Ansätze des Mittelalters, aber gleichzeitig enthält sie Negation, ich gehe darauf in der nächsten Stunde an, enthält sie in dieser Negation gleichzeitig die Zerstörung der mittelalterlichen Welt.